Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist 7 Uhr. Zu heute Morgen begrüßt sie Karin Britsch. Die Laufzeit von Atomkraftwerken in der Schweiz soll verbindlicher geregelt werden, so will es die Aufsichtsbehörde ENSI. Weitere Themen: Die NATO zeigt sich im syrisch-türkischen Grenzkonflikt zurückhaltend und der Währungsfonds erachtet das weltweite Finanzsystem als stabil. Das Wetter: Auch heute ist es regnerisch bei 16 Grad, im Süden gibt es etwas Sonne bei bis zu 22 Grad. Politiker von links bis weit ins Mittellager wollen die Laufzeit von Atomkraftwerken in der Schweiz neu regeln. Dabei erhalten sie Unterstützung der Atomaufsicht ENSI. Dem Bundesrat hingegen genügt die heutige Regelung. Das heißt, AKWs dürfen so lange laufen, wie sie sicher sind. Caroline Ahn.
Ist das Betriebsende von Atomkraftwerken genügend geregelt? Dies soll nun geprüft werden. Zu diesem Schluss kam gestern die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie UREC des Nationalrates. UREC-Präsident, SP-Nationalrat Erik Nussbaumer.
Dies ist vor allem auch zurückzuführen auf Ausführungen des Nuklearsicherheitsinspektorats, welches darauf hingewiesen hat, dass zu prüfen wäre, ob eigentlich das Ende eines Lebenszyklus von einem Kernkraftwerk in der Schweiz sauber geplant wird.
Das ENSI möchte, dass die AKW nicht sozusagen ausgefahren werden, das heißt so lange betrieben, bis keine Sicherheitsmargen mehr bestehen. Deshalb möchte das ENSI, dass die Betreiber ein Ende der Betriebszeit festsetzen. Dies legte Hans Wanner auch am ENSI-Forum in diesem Herbst dar.
Also das Ende des Betriebszyklus sollte nach meiner Ansicht vom Betreiber lange im Voraus verbindlich geplant werden.
Der Betreiber müsste zeigen, wie die Sicherheit garantiert würde.
Wir stellen uns vor, dass die Betreiber ein umfassendes Konzept für die Restlaufzeit erstellen und einreichen, das eben nicht nur die Dauer, sondern auch die Investitionsplanung enthält, die Personalplanung, alles, was zu einer solchen Planung gehört.
Damit plädiert das ENSI für eine Begrenzung der Laufzeit, eine, welche die Betreiber selber setzen und vom ENSI überprüft würde. Diese Möglichkeit findet auch bei Politikern der Mitte Anklang. Zudem liegen auch striktere Vorstöße nach einer Laufzeitbeschränkung auf dem Tisch. Die Grünen beispielsweise möchten mit einer Volksinitiative erreichen, dass AKW maximal 45 Jahre laufen dürfen. Viel Gegenwind also für den Bundesrat und die AKW-Betreiber. Sie möchten an der unbefristeten Betriebsbewilligung festhalten und die Werke betreiben, solange sie als sicher gelten.
NATO-Generalsekretär Rasmussen hat die Welt aufgerufen, mehr Druck auf die syrische Regierung auszuüben. Mehr dazu hören Sie in den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Anders Fogh Rasmussen bekräftigte, die NATO werden nötigenfalls die Türkei vor einem syrischen Angriff schützen. Dass die NATO in den Syrien-Konflikt eingreift, halten Beobachter allerdings für ausgeschlossen. Die Euro-Krise bleibe das größte Risiko für das globale Finanzsystem. Das hält der Internationale Währungsfonds IWF in seinem Bericht zur Stabilität des weltweiten Finanzsystems fest. Neben der Euro-Schuldenkrise hätten auch die schlechten Konjunkturprognosen dazu beigetragen, das Vertrauen in die Finanzmärkte zu schwächen. In Israel hat Ministerpräsident Netanyahu vorgezogene Parlamentswahlen angekündigt. Ein genaues Wahldatum nannte er aber nicht. Nach israelischen Medienberichten hat Netanyahu Mühe, in seiner Koalition eine Mehrheit für ein Sparbudget zu finden. Gemäß Umfragen bliebe seine Likud-Partei auch nach Neuwahlen die stärkste politische Kraft. Ordentlicher Termin für die israelischen Parlamentswahlen wäre der Oktober nächsten Jahres. In Südafrika haben zwei Minenunternehmen angekündigt, dass sie mehr als 3.500 Bergarbeiter entlassen werden. Der Grund seien wilde Streiks. Bei den Unternehmen handelt es sich um eine Platinmine im Norden Südafrikas und um eine Goldmine in der Nähe von Johannesburg. Letzte Woche kündigte ein anderer Konzern 12.000 Arbeitern einer Platinmine, weil diese sich an Streikaktionen beteiligt hatten. In den USA müssen sich die wichtigsten Großbanken neuen Stresstests unterziehen. Noch in diesem Herbst soll es eine Art Doppeltest geben, kündigte die US-Notenbank Fed in Washington an. US-Präsident Obama hat neue Sanktionen gegen Iran in Kraft gesetzt. Die Sanktionen richten sich gegen Unternehmen und Personen, die Iran Kreditgeschäfte ermöglichen oder die für die Regierung iranisches Öl transportieren. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft hat Zug gegen Davos 2-3 verloren nach Verlängerung. Lugano schlug Langnau 7-3. Die ZSC Lions verloren gegen Freiburg 3-4 nach Penaltyschießen. Genf Servette besiegte Rapperswil Jona 8-1. Ambri unterlag Bern 3-5 und Kloten verlor gegen Biel 3-4.
Sie hören die Frühinformationen von heute Morgen. Es ist 6:07. Seit fast 3 Wochen schlagen entlang der türkischen Grenze fast täglich Granaten aus Syrien ein. Die Türkei schießt zwar zurück, hat sich bisher aber bemüht, den Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Von der NATO erhält sie mündliche Unterstützung. Taten dürften aber vor der Hand keine folgen. Das hat das Treffen der NATO-Verteidigungsminister deutlich gezeigt. Fredrik Steiger.
Das Unbehagen der NATO ist mit Händen zu greifen. Da treffen sich die Verteidigungsminister der mächtigsten Militärallianz der Welt. Da erlebt ein Bündnismitglied täglich Angriffe auf sein Territorium. Doch das Bündnis beschließt rein gar nichts. Hörbar verlegen erklärt NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen.
Of course, Turkey can rely on alliance solidarity.
Natürlich könne sich die Türkei auf die Solidarität verlassen. Und es sei entsetzlich, was sich in Syrien abspiele. Er verstehe die Frustration.
It's absolutely outrageous what we are witnessing, and I understand very well people's frustration.
Rasmussen betont auch, die NATO habe die nötigen Pläne, um einzugreifen.
We do have all plans in place to protect and defend Turkey.
Doch keines der NATO-Mitglieder ist zum Eingreifen bereit. In der Türkei fordern immer mehr Stimmen, dem Assad-Regime sei die Stirn zu bieten. Doch allein den großen Militärschlag starten mag auch die Regierung in Ankara nicht. Vorläufig beruft sie sich auch nicht auf die NATO-Bündnispflicht nach Artikel 5 der Satzung. Es gibt gute Gründe, nicht militärisch loszuschlagen. Syrien ist nicht Libyen. Ein rascher Sieg mit relativ wenig Todesopfern ist keineswegs garantiert. Zudem fehlt ein UNO-Mandat zum Eingreifen. Und schließlich mag die NATO-Macht Nummer 1, die USA, nicht mitmachen. Nicht der Präsident und auch nicht sein Herausforderer. Trotz dieser Argumente gibt die NATO keine starke Figur ab, wenn ihr Chef bloß erklärt:
This is actually not about triggering anything. It's about finding a political solution.
Man wolle jetzt nicht einen Militärschlag starten. Es brauche vielmehr eine politische Lösung. Denn genau eine solche ist nirgendwo erkennbar.
Das globale Finanzsystem ist weniger stabil als noch vor einem halben Jahr. Zu diesem Schluss kommt der Internationale Währungsfonds IWF kurz vor Beginn seiner Jahrestagung in Tokio. Schuld daran sei die Eurokrise. Aus Tokio berichtet Maren Peters.
Die Gefahr einer Kreditklemme in Europa ist nach Einschätzung des IWF seit dem Frühjahr wieder gestiegen. Grund dafür sei die ungelöste Schuldenkrise in Europa, sagte José Viñals, IWF-Direktor für Kapitalmärkte in Tokio. Das Vertrauen sei noch nicht zurückgekehrt. Die Risiken für das Finanzsystem seien sogar noch größer geworden.
Confidence is still very fragile and risks have increased compared to the last report in April.
Der Währungsfonds hat in seinem Finanzstabilitätsbericht verschiedene Szenarien durchgespielt und kommt zu dem Ergebnis, wenn die Unsicherheit anhält, könnten große europäische Banken ihre Bilanzen in den nächsten 2 Jahren um bis zu 2,8 Milliarden Dollar schrumpfen, um ihr Risiko zu verkleinern. Das könnte die Kreditvergabe in Europa weiter bremsen und die ohnehin schwächelnde Wirtschaft weiter abwürgen. Schlimmstenfalls um bis zu 4%, schätzt der IWF. Um das zu verhindern, müssten die Europolitiker ihre Hausaufgaben machen und die politische Union vorantreiben, mahnte Viñals.
Further policy efforts are needed to gain lasting stability.
Die Ankündigung der Europäischen Zentralbank, notfalls unbegrenzt Staatsanleihen von Euro-Krisenländern zu kaufen, habe den Politikern zwar Zeit verschafft, diese Zeit müsse nun aber auch genutzt werden. Sollten die Reformen nicht umgesetzt werden, könnte das die Wirtschaft sogar noch stärker bremsen.
Neuseeland ist Gastland an der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die am Abend eröffnet wurde. Und Neuseeland vereint zwei sehr unterschiedliche Seiten, die Erzähltradition der Maori und die klassische europäische Literatur der Weißen. Wie bringt das Gastland seine Wurzeln zusammen? Aus Frankfurt berichtet Michael Luisier.
Nachdem die Politiker genug über maorische Erzähltraditionen geredet hatten, ging es dann endlich in den Neuseeland-Pavillon und dort war dann klar, was damit gemeint war. Eine Gruppe von 30 Maori, Sänger, Tänzerinnen, Erzähler, sind auf einer künstlichen Insel. Über ihnen ein riesiger weißer Vollmond, um sie rum nichts als Wasser. Ein schönes Bild für ein Inselland, das so weit vom nächsten Festland entfernt ist, wie wir von Casablanca. Die Maori tanzen, singen und erzählen so ihre alten Geschichten, Geschichten, die sie selber vor Jahrhunderten aus Polynesien mitgebracht haben und die ihr literarisches Erbe sind. Und ihre Tänze, Gesänge und Geschichten werden projiziert auf riesige Leinwände, die im ganzen Raum verteilt sind. Und so ist man innerhalb weniger Sekunden in einer anderen literarischen Welt. Doch dann, ganz sachte, beginnt sich diese Welt zu verwandeln. In die Maori-Klänge hinein mischen sich Stimmen, englische, deutsche, einzelne Sätze, Zitate aus Büchern. Und dann erhält man zusätzlich die andere literarische Welt dieser Insel, die der Weißen, die sich hier mit der der Maori vermischt.
You were forced to live in the cramped darkness between them. These children grew.
Es ist ein schöner Einfall, die beiden kulturellen Wurzeln dieses Landes gleichberechtigt nebeneinander auftreten zu lassen und dabei zu zeigen, dass die Maori-Kultur das Fundament der heutigen neuseeländischen Literatur ist. Auch wenn man weiß, dass die Wirklichkeit ganz anders gelaufen ist und die beiden Kulturen sich erst seit wenigen Jahren tatsächlich näher kommen. Aber viel mehr als eine schöne Idee ist es nicht. Die Literatur selber, die Geschichten wie die Romane kommen nur am Rande vor. In kleinen Zelten hängen ein paar Fäden runter, an denen dann wiederum all die neuseeländischen Bücher angebunden sind. Von der Nobelpreisträgerin Janet Frame bis zum Reiseführer. Das wirkt etwas schäbig und wertet die Literatur auch sehr ab. Aber schaut man genauer hin, dreht sich die Sache nochmals. Die Bücher sind gebraucht, alle, also gelesen. Und das wiederum heißt doch, die neuseeländische Literatur, sie lebt.
Sie sind bei Heute Morgen. Es ist 7:12 und hier geht's jetzt weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.474 Punkten, minus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.617 Punkten, minus 1,7%. Der Dollar wird zu 94,18 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 21,11 beziehungsweise zu einem Dollar 28,64. Das Wetter. Heute ist es im Norden bewölkt und teilweise regnet es kräftig, im Süden teils sonnig und nur selten nass, Temperatur im Norden um 16, im Süden bis 21 Grad.
Informiert mit Heute Morgen. Sie finden uns auch im Netz zum Runterladen und Nachhören unter deres.ch. Verantwortlich Erich Wies, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.